ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Die 7 bringt Glück, die 13 Unglück. Und vor schwarzen Katzen sollte man sich in Acht nehmen. Der Volksglaube kennt jede Menge Regeln. Manches hält sich bis heute. Schornsteinfeger werden beispielsweise immer noch ganz gern angefasst. Werwolf, Hexe, Püsterolch. Aberglauben in Mecklenburg und Pommern. Darum geht es in diesem Kunstkarten. Mein Name ist Treiko Kräft. Schön, dass Sie dabei sind.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Werwolf, Hexe, Püsterolch. Aberglauben in Mecklenburg und Pommern. Die Spinne am Morgen. Das vierblättrige Kleeblatt, die schwarze Katze, der Schornsteinfeger. Sie alle können Glück oder Unglück bringen. Zumindest im Volksglauben. Der hält eine Unmenge Regeln parat. Die meisten sind längst vergessen, wurden aber gesammelt. Zum Beispiel von Jakob Grimm und Karl Bartsch. In dicken Wälzern dokumentierten sie im 19. Jahrhundert auch hunderte mecklenburgische Weisheiten. Aha. Hier kommt ein ABC des Aberglaubens in unserem Land.
A wie Albtraum.
Ob Steuererklärung oder Wahlen in Amerika.
They're eating the dogs.
Schlimme Albträume gibt es viele. Was kaum noch jemand weiß, sie lassen sich ganz einfach verhindern.
Wenn man das Schlüsselloch verstopft, das ausgezogene Schuhzeug so stellt, dass die Spitzen nach der Tür hinweisen und dann rücklings ins Bett steigt.
Und wer sich bei so einer selbstgebauten Stolperfalle den Kopf aufschlägt und Fieberträume bekommt, auch kein Problem. Mecklenburgs Volksglaube kennt eine prima Lösung.
Fantasierenden Kranken legt man einen Pferdekopf unter das Kissen. Das beruhigt sie.
Zumindest solange der Pferdekopf nicht riecht.
F wie Finanzen.
Geldsorgen lassen sich verhindern. Mit einem guten Plan.
Mächtig gewaltig.
Einfach das ganze Frühjahr einen prallen Geldsack mit sich herumschleppen.
Wer den Kuckuck zum ersten Mal rufen hört und hat Geld bei sich, wird es das ganze Jahr hindurch haben.
Ob da mittlerweile die Banking-App im Handy reicht? Ungewiss. Wer nichts riskieren will, sollte ordentlich mampfen.
Wer am Neujahrstag Weißkohl isst, dem wird das ganze Jahr das Geld nicht knapp.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie lieber nicht.
Geh wie Geburt.
Pränatales Karrierecoaching. Im alten Mecklenburg ein alter Hut.
Legt man vor der Geburt des Kindes schon Geld für dasselbe zurück, so wird das Kind ein Geizhals oder Dieb.
Oder Hedgefondsmanager. Vielleicht doch lieber Tierarzt. Das geht sogar ohne aufwendiges Studium.
Ein eben geborenes Kind setzt man nackt auf ein Pferd und führt es auf dem Hofe herum. Dadurch haben alle Pferde, die ein solcher Knabe besteigen wird, bestes Gedeihen. Selbst Kranke kuriert er, wenn er sie reitet.
K wie Katze.
Kaum ein anderes Tier kündet im Volksglauben so sehr von Glück und Unglück.
Wenn sich die Katzen putzen, bekommt man Gäste.
Dass die Vierbeiner 7 Leben haben, macht sie in der Kategorie schöner Wohnen zum absoluten Muss.
Wenn man eine neue Wohnung bezieht, soll man eine Katze voran in das Haus setzen. Steht ein Unglück in dem Hause bevor, so trifft es die Katze.
L wie Liebe.
Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Tolle Ausrede für miserable Spieler. Liebesglück lässt sich selbstverständlich organisieren. Zum Beispiel vom Möchtegern-Bräutigam.
In der Gegend von Grabow herrscht die Meinung, dass er von seiner Erwählten keinen Korb bekommen werde, wenn er das Gerippe eines Laubfrosches in der Tasche trägt.
Allerdings braucht es dafür Engagement. Das Froschgerippe muss am Abend vorher selbst produziert werden. Dafür muss ein Frosch mit verstopften Ohren in einen Ameisenhaufen geworfen und von Ameisen abgenagt werden. Möchtegern-Bräute haben es da einfacher.
Wenn ein Mädchen ihrem Geliebten heimlich von ihrem Ohrenschmalz auf sein Brot streicht und es ihn essen lässt, so erwirbt sie seine Liebe für alle Zeiten.
Na dann, Mahlzeit wird schon nicht zu
Tee wie Tod
führen. Sowas passiert nur in übervollen Tafelrunden.
Wenn 13 an einem Tische speisen, stirbt derjenige, welcher sich zuletzt gesetzt hat, im Laufe des Jahres.
sagt der mecklenburgische Volksglaube, der im Übrigen sehr praktisch veranlagt ist, was das Verwenden Verblichener angeht.
Wenn man Warzen mit einer Totenhand bestreicht, vergehen sie.
Und weil es schön makaber ist, hier noch eine andere mecklenburgische Volksweisheit.
Wer sein eigenes Bild zeichnet, stirbt bald.
Der Beweis? Zum Beispiel Caspar David Friedrich. Der hat sich selbst gemalt und ist dann tatsächlich gestorben. So wie Van Gogh, Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Picasso, Caravaggio. Und gleich geht es hier im Kunstgarten um etwas ziemlich Gruseliges. Werwölfe. Die gibt es angeblich auch in unserer Region. Werwolf, Hexe, Püsterolsch, Aberglauben in Mecklenburg und Pommern. Hier ist der Kunstgarten von NDR1 Radio MV. Vater und Sohn im erbitterten Kampf. Der Vollmond hat sie in Werwölfe verwandelt. Dem Mobiliar des Familienschlosses bekommt das eher weniger gut. Amerikanische Horrorfilme wie Wolfman sind, nun ja, Geschmackssache. Doch Hollywood prägt mit solchen Streifen unsere Vorstellungen davon, wer oder was ein Werwolf ist, sagt die Rostocker Ethnologin Petra Himstedt-Weidt.
Wir sind beeinflusst von Filmen, wo der Vollmond scheint und ein Mann bekommt animalische Kräfte und verwandelt sich in einen Werwolf. Aber nee, in den norddeutschen Sagen kann sich jeder in einen Werwolf verwandeln. Das kann ein Kind, eine Frau und ein Mann sein.
Allerdings passiert das nicht durch die Macht des Vollmondes. In mecklenburgischen Geschichten geschieht es meist beim Umschnallen eines sogenannten Wolfsriemens.
Ich stelle mir das wie ein Ledergürtel vor mit einer Schnalle, den sich jeder umbinden kann und dann zum Werwolf wird. Es gibt noch weitere Zaubermittel. Es gibt einen Sattel, den man sich umbinden kann. Und es gibt auch eine Salbe, da muss man sich den Körper einreiben. Das ist ein sehr, sehr bewusster Akt, sich zu verwandeln.
Sagt Petra Himstedt-Weidt. Die Leiterin der Wursidlo-Forschungsstelle der Universität Rostock hat zum Werwolfglauben in Mecklenburg geforscht. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war der offenbar stark verbreitet. Ein regionaler Schwerpunkt der Südwesten Mecklenburgs.
In Gebieten, wo das Weideland an Wald angestoßen ist, da hat man doch sehr an den Werwolf geglaubt. Gerade diese Waldgebiete bei Lübtheen, Spornitz, bei Ludwigslust, da haben wir so ein Cluster von Werwolfsagen.
Überliefert werden die vor allem mündlich. Erst ab Ende des 19. Jahrhunderts schreibt sie der Volkskundler Richard Wursidlo auf. Der Warener Professor zieht von Dorf zu Dorf und lässt sich alles erzählen. Unterstützt von vielen Helfern trägt er so den mecklenburgischen Volksglauben zusammen. Das Rostocker Wursidlo-Archiv verwahrt bis heute etwa 90 historische Werwolf-Erzählungen, zum Beispiel diese.
In Spornitz ist einer gewesen, der hat in 3 Nächten 9 Fohlen verzehrt. Der Bauer hatte nur noch 1 Fohlen im Stall. Der Bauer hat ihm eine Fleischwunde zugeführt. Da ist er wieder zum Menschen geworden.
In der Spornitzer Geschichte finden sich mehrere Motive, die typisch für mecklenburgische Werwolf-Stories sind. Zum Beispiel das wiederholte Verwandeln und das Fressen ganzer Fohlen. Petra Himstedt-Weidt erklärt den großen Appetit in Werwolfsagen mit den sozialen Verhältnissen in Mecklenburg des 18. und 19. Jahrhunderts.
Es war eine große Armut, es war Hunger. Da gab es Viehdiebstähle und dann brauchte man vielleicht eine Erklärung. Ne? Also man hat sich nicht selbst bezichtigt, sondern man brauchte eine Erklärung und dann war es eben der Werwolf.
Der eigentliche Akt des Verwandelns wird in mecklenburgischen Geschichten eher undramatisch geschildert. Zum Beispiel in dieser 1896 in Wittenburg dokumentierten Erzählung.
So gegen 12 hört der eine Knecht, wie etwas an ihm schnüffelt. Dabei wacht er auf und sieht, dass der andere aufgestanden war, sich einen Sattel übergelegt und sich in einen Wolf verwandelt hatte. Dann sieht er, wie der andere eines der Fohlen zerreißt und ganz und gar auffrisst. Als er es verzehrt hat, kommt er wieder, nimmt den Sattel wieder ab und legt sich wieder hin.
Als krasse Horrorgeschichte geht das nicht unbedingt durch. Dafür ist sie zu wenig ausgeschmückt. Braucht es auch nicht, sagt die Ethnologin Petra Himstedt-Weidt.
Ich weiß gar nicht, ob die Leute das so als gruselig empfunden haben. Ich denke wirklich, dass die früher das als Wahrheit angenommen haben. Und was wahr ist, ist nicht gruselig.
Das Verwandeln in einen Werwolf passiert oft nicht heimlich, sondern vor Zeugen. Wie in einer Geschichte aus Bartelshagen. Dort lebte angeblich ein Mann im Ort, der einen Wolfsriemen besaß.
Eine Nachbarin besuchte das Haus und sah diesen Riemen an der Wand hängen. Als sie die Tochter fragte, was das für ein Ding sei, erwiderte sie: Das sollst du sehen. Du musst aber auf den Heuboden steigen und die Leiter hochziehen. Wie nun das Mädchen den Riemen sich umgelegt hatte, tobte sie eine Zeit lang als Wolf im Hause umher.
Eine tödliche Bedrohung für Menschen sind mecklenburgische Werwölfe eigentlich nicht. Ihr Hauptinteresse gilt Fohlen und Schafen. Und wenn sie doch mal einen Menschen angreifen, hilft meist schon genaues Hinsehen, berichtet Ethnologin Petra Himstedt-Weidt.
Die Nachbarn wissen schon, wer der Werwolf ist, und die sehen den Werwolf und wahrscheinlich können die ja anhand der Gestalt irgendwie feststellen, wer das ist. Und dann heißt es, du Jan Hinnerk, und dann wird er angesprochen und dann verwandelt er sich zurück. Das kennen wir schon aus Rumpelstilzchen. Wer den Namen weiß, im Märchen und im Volksglauben hat Macht über jemanden. Und indem ihm der Werwolf erkannt und tituliert wird, verwandelt er sich zurück.
Nur in einigen wenigen Geschichten greifen Werwölfe Menschen tätlich an. Betroffen sind ausschließlich Frauen mit rotem Unterrock. Diese Sagen stechen aus der Masse mecklenburgischer Erzählungen heraus. Zum Beispiel die, in der ein Mann und seine Frau mit der Kutsche von Mecklenburg nach Lübeck fahren. Plötzlich hält der Mann an.
Und er warnt seine Frau schon vor und sagt, du, ich muss jetzt mal in die Büsche gehen und wunder dich nicht, wenn da jetzt mal ein Tier kommt. Frau denkt sich nichts. Auf einmal kommt der Werwolf und verbeißt sich in diesen roten Unterrock, zerfetzt die Kleider. Dann verschwindet der Werwolf wieder. Ihr Mann kommt zurück und die Frau sagt, du, weißt du, was mir passiert ist? Da hat mich ein Wolf angebissen und der Mann macht seinen Mund auf, fängt an zu reden und da sieht sie dann diese roten Fransen zwischen den Zähnen. Die kriegt so einen Schreck, dass sie vor Schreck dann oft später stirbt. Ja, also wenn man dann weiß, der Mann im Haus ist der Werwolf, ja, das geht tödlich aus.
Und gleich besuchen wir den Hexenfolterkeller der Burg Penstin. Hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Werwolf, Hexe, Püster, Olsch, Aberglauben in Mecklenburg und Pommern. Hier ist der Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Die Burg Penzlin. Sie sieht romantisch aus, doch sie hat eine dunkle Vergangenheit. In ihren Kellern wurden einst angebliche Hexen gefoltert. Heute ist die Burg ein Museum und den Hexenverfolgungen in Mecklenburg gewidmet. In kaum einem anderen Land gab es so viele Prozesse, erzählt Museumsleiterin Yvonne Burkhardt.
3.775 ungefähr. Also wie gesagt mal so 4.000 Fälle, weil es gab ja wahrscheinlich dann auch noch nicht dokumentierte Fälle.
Über eine kleine Holztreppe steigen wir in den ersten Stock. Dort hängt eine riesige Tafel mit kleiner Schrift.
Sie sehen Namen, Sie sehen die Orte von den Personen, wo die herkommen, wann der Prozess stattgefunden hat und wie der Prozess ausgegangen ist.
Etwa die Hälfte wurde zum Tode verurteilt. Betroffen sind nicht nur Frauen.
Das sehen Sie dann auch immer wieder, wenn Sie auf die Liste schauen, dass da immer wieder auch Männernamen auftauchen. 80-20.
Der erste Hexenprozess Mecklenburgs findet 1336, der letzte 1777 statt. 440 Jahre lang. Folter, Hinrichtungen, öffentliche Bestrafungen. Aufgrund haltloser Vorwürfe. Yvonne Burkhardt sieht eine Ursache im tief verwurzelten Volksglauben an Magie, Hexerei und den Teufel.
Nur wenn man einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, dann konnte ich auf dem Besen fliegen, dann konnte ich einen Schadenszauber machen, dann konnte ich Wetterzauber machen, dann bin ich auf den Blocksberg geflogen.
Begünstigt werden Hexenprozesse durch die gesellschaftliche Missachtung von Frauen. Neid und Missgunst.
Es gab keine Sozialversicherung, es gab keine Rentenversicherung. Wenn mein Mann verstirbt und ich sitze mit 5 Kindern zu Hause, dann muss ich mir mein Recht auch erzanken, erstreiten. Und wenn den anderen Leuten das natürlich nicht passt, eine gute Gelegenheit, jemanden so dann auch mal nicht mehr als Nachbarn zu haben.
Vom Anschwärzen zum Scheiterhaufen, selbst in den finstersten Zeiten, ist das ein längerer Weg. Für Ermittlungen und Prozesse gegen Hexen und Zauberer gibt es penible Vorschriften. Das zeigt ein 1667 in Güstrow gedrucktes Machwerk. Ein Fachbuch. Es richtet sich an Folterknechte und Richter. Gewissensfragen von Prozessen wider die Hexen mit Fleiß zusammengetragen, lautet der Titel. Der Inhalt ist nicht weniger seltsam. 66 dringende Fragen werden in ihm beantwortet. Zum Beispiel diese.
Ob das Unterlassen oder Zurückhalten des Weinens und der Tränen auf der Tortur ein Zeichen sei, dass es gewiss eine Hexe sei.
Ob stumme Leute auf die Folter gebracht und peinlich befragt werden sollen.
Ob es recht ist, dass man
allerlei Art Zauberer verbrenne?
Verantwortlich für die Hexenverfolgung in Mecklenburg sind nicht Geistliche, sondern weltliche Herrscher.
Das waren die Gutsherren, das waren die Herzöge, das waren die Stadtherren. Da hat die Kirche gar nichts mit zu tun,
sagt Historikerin Yvonne Burkhardt. Gerichte fordern glaubwürdige Zeugenaussagen. Ein Problem, wenn es gar keine Hexerei gibt. Auch damals ist Meineid strafbar. Ankläger und Richter bevorzugen es, wenn sich Verdächtige selbst belasten.
Dass sie selber sagen, ja, ich bin durch den Garten geflogen. Ne? Also, dass sie sozusagen gestehen, das ist eigentlich die Mutter der Beweise. Und wie man das macht, dafür gehen wir dann in den Keller.
Sagt Yvonne Burkhardt und geht voran. Kurz darauf stehen wir in einem dunklen Raum mit zahlreichen Gerätschaften.
Wir haben hier einmal Strafinstrumente, Hinrichtungsinstrumente, Folterinstrumente.
Ein Richtblock, eine Streckbank, ein Wagenrad. Alles reichlich gruselig. Besonders der Stuhl in der hintersten Ecke.
Ein Nagelstuhl ist immer das Exponat hier, das so am beliebtesten ist, ist aber bisher nicht nachgewiesen, dass es angewendet worden ist. Es gibt so verschiedene Erfindungen des 19. Jahrhunderts, denen war das eben noch nicht gruselig genug, was man mit den Leuten gemacht hat.
Keine Erfindung ist der Umstand, dass die Folter brutal war. Das zeigt ein Beispiel von 1613 aus Zehna bei Rostock. Dort war eine Frau wegen Hexerei angezeigt und bereits gefoltert worden. In einem Protokoll ist das Prozedere der sogenannten peinlichen Befragung überliefert.
Dass sie den ersten Abend beinahe eine Stunde, den anderen Morgen und am dritten Tage auf ein Brett gespannt und also gepeinigt worden sei und der Büttel ihr zwei Zähne mit der Wurzel aus dem Munde gestoßen, was sie auch vorzeigt.
Unter Schmerzen gestand die Frau, dass sie Magie betrieben habe. Doch sie widerruft
alle ihre Aussagen, vor allem den Bund mit dem Teufel, und hat die Hohe Kommission gebeten, solches ihrem Junker nicht zu offenbaren, denn er würde sie sonst in Stücke zerreißen lassen.
Heißt es in einem Protokoll. Der Junker, das ist der Gutsherr, ihm sind die Einwohner des Dorfes nahezu schutzlos ausgeliefert. Oft ist er Ankläger und Richter in einer Person. Das belegen die überlieferten Akten. Für fast alle der 3.775 Hexenprozesse in Mecklenburg gibt es sie noch.
Das war teilweise sehr, sehr bürokratisch. Es musste der Richter dabei sein. Es musste der Scharfrichter dabei sein. Es musste ein Notar dabei sein.
Und wehe, wenn der Notar schluderte. Auch da kennt Yvonne Burkhardt ein Beispiel.
Da hat man auch festgestellt, dass der Notar nicht richtig mitgeschrieben hat. Und deswegen musste der Folterprozess nochmal wiederholt werden. Ja, also es ist eigentlich total absurd letztendlich.
Auch die Fragen an die Gefolterten sind es.
Wo hast du den Teufel kennengelernt? Wie hast du ihn kennengelernt? Wie hat er dir das Zaubern beigebracht? Und dann gab es aber noch eine, relativ perfide Frage, und zwar: Mit wem bist du auf den Blocksberg geflogen? Mit wem hast du das Zaubern gelernt? Da haben die Leute dann angefangen, willkürlich aus Angst irgendwelche Namen zu nennen.
Die Folgen sind Massenprozesse. Die Menschen belasten sich gegenseitig, unter Folter oder aus Angst davor. Am Ende seien die Kettenprozesse auch der Grund für das Ende der Hexenverfolgung gewesen, sagt Museumsleiterin Yvonne Burkhardt.
Dass die Leute gesagt haben, wir müssen aufhören mit dem Quatsch. Wir haben einfach alle nur noch Angst, dass wir die Nächsten sind, die da unten sind.
1688 erlässt Mecklenburg-Schwerins Herzog Christian Ludwig I. ein Edikt wider die Hexenprozesse.
Wir sind, was die Hexensachen betrifft, jederzeit der Meinung gewesen, das Brennen einstellen zu lassen und die Delinquenten in anderem Wege abzustrafen. Zumal das Land, durch das viele Hexen brennen, mehr denn zu viel beschrien ist.
Heißt es im Gesetz. Im Klartext, die Hexenverfolgung ist schlecht fürs Image, schlecht fürs Landesmarketing. Die Zeugnisse der schlimmen Zeit haben sich bis heute auf der Burg Penzlin erhalten. Vom Folterkeller gehen wir noch einen Stock tiefer. Im zweiten Untergeschoss, ein lang gestreckter Raum, das Gefängnis. An der Wand hängt, erhöht, eine Holztür. Yvonne Burkhardt öffnet sie. Ein kleiner Verschlag kommt zum Vorschein. In ihm eiserne Ringe zum Fixieren. Hände, Beine, Bauch, Hals.
Sie sehen ja, dass diese Nischen hier ungefähr 1 Meter über dem Boden angebracht worden sind. Das heißt, auch wenn hier jemand drinnen sitzt, dann berührt er den Boden nicht mit den Füßen.
Das hat einen Grund. Die Menschen glaubten, dass die Macht von Hexen gebannt sei, solange sie keinen Kontakt zum Fußboden haben. Im Penzliner Burgkeller gibt es mehrere diese Hexennischen.
Man war vorbereitet, und ich denke, jede einzelne Person, die da drinnen gesessen hat, ist eine zu viel.
Wunderbrunnen und Wunderheilungen, wie der Volksglauben Krankheiten erklärte und zu heilen versuchte. Darum geht es gleich, hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Werwolf, Hexe, Püsterolsch, Aberglauben in Mecklenburg und Pommern. Hier ist NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten. Im Sommer 2011 finden in der Kirche von Kenz bauhistorische Untersuchungen statt. Das Dorf, gelegen im Landkreis Vorpommern-Rügen, war im Mittelalter der wichtigste Wallfahrtsort Vorpommerns. Was ihn anziehend machte, ein angeblicher Wunderbrunnen. Spuren von ihm gibt es auch 600 Jahre später, in einer kleinen Kammer unterhalb des Altars. Der Bauhistoriker André Lutze, der sie entdeckte, sagte 2011 im Interview mit dem NDR:
Dass in eben 20, 30 Zentimeter Tiefe richtig Trampelhorizonte, Schichten zu sehen waren. Dreck und Schlamm oder was weiß ich, was man da an Schuhen hat, und das verliert man eben beim Laufen. Und das tritt sich halt fest und hinterlässt dann ganz dünne Bänder. Wenn man die so im Profil sieht, ist das ganz charakteristisch.
Für den Bauhistoriker ein untrügliches Zeichen. Für viele Besucher.
Und das ist also auch nochmal ein Beleg dafür, dass man in diesen Raum hier durch diesen Durchgang, vor dem wir jetzt hier stehen, hineinging und sich da aufhielt. Man konnte also richtig, gehe jetzt mal hier rein, man konnte da richtig stehen.
Um vom Wasser zu trinken, auf wundersame Heilung zu hoffen und ordentlich dafür zu zahlen. Der Kenzer Wunderbrunnen war mehr als 100 Jahre ein prächtiges Geschäft für die Kirche. Auch dank des Papstes in Rom. Der erlaubte den medizinischen Ablasshandel in Kenz. Der Legende nach wurde der Wunderbrunnen um 1400 durch, klar, ein Wunder entdeckt. Eine hölzerne Marienstatue sei plötzlich zum Leben erwacht und habe einer zufällig anwesenden Pilgergruppe den Weg zu einer Quelle gewiesen, die alle Krankheiten heilen könne. In Zeiten der Pest eine tolle Sache. Auch für Pommerns Herzog Barnim VI., der,
als er an der Pest erkrankt, sich gleichfalls dahin verlobet und weil er im Hinreisen verstorben, in der Kenzer Ablasskirche begraben wurde.
Heißt es in einem Buch über den Kenzer Wunderbrunnen, geschrieben 1699. Der Autor lobpreist den inzwischen verfallenen Wunderbrunnen für medizinische Kuren. Der Kenzer Ruf war, eine Folge der Reformation, lädiert.
Da Gerüchte von seiner Kraft und Güte bei Abschaffung des päpstlichen Aberglaubens gefallen und eine geraume Zeit fast ganz verloschen war.
Martin Luther und die Protestanten lehnten Wunderglauben ab. Deshalb verschwand aus dem Schweriner Dom auch eine der berühmtesten Reliquien Norddeutschlands. Ein angeblicher Blutstropfen Jesu Christi, ein Mitbringsel aus einem Kreuzzug in Palästina. Die Armen, Elenden und Kranken strömten wegen des Blutstropfens über Jahrhunderte nach Schwerin. Sie hofften auf ein Ende ihrer Qualen. Martin Luther war so etwas zuwider. Höchstpersönlich ließ er eine Flugschrift gegen den Abgott im Schweriner Dom drucken. Er wettete:
Wieder die Lügenprediger, die mit erlogenem heiligen Blute und erdichteten Mirakeln das Volk verführen.
Doch auch im protestantischen Mecklenburg und Pommern hielt sich medizinischer Wunderglaube. Im Volksglauben gab es noch bis weit ins 21. Jahrhundert hinein zahlreiche abergläubische Medizintipps. Zum Beispiel diesen:
Der vom Blitze abgerissene Baumsplitter als Zahnstocher gebraucht, schützt gegen Zahnschmerz.
Oder diesen:
Blaue Kornblumen, am Johannistage um 12 Uhr gepflückt, stillen das Blut.
Und auch das sollte helfen.
Spinnengewebe und Speck auf eine Wunde gelegt, heilen sie.
Eine wichtige Rolle in der, nennen wir es mal, traditionellen Heilkunst Mecklenburgs nahm die sogenannte Püsterolsch ein. Die Flüsteralte konnte Wunden, Warzen, kleinere Wehwehchen heilen, indem sie sie besprach. Gebete, Sprüche, Reime leise vor sich herbrabbelte. Manch Patient fühlte sich danach tatsächlich besser. Dass der Püsterolsch wirklich heilen kann, für die meisten stand das außer Frage.
Es ist zu vermuten, dass man eine Wirkung beobachten kann. Also wir kennen das als Placebo-Effekt. Die Psychologie spielt da natürlich immer eine große Rolle.
Sagt Tina Thera. Sie ist Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität Greifswald und forscht seit langem zu mittelalterlichen Vorstellungen von Magie und Zauberei im Medizinbereich. In der Zeit der Hexenverfolgungen wurden bestimmte Krankheitsbilder gern mal als Folge schwarzer Magie angesehen. Zum Beispiel Impotenz bei Männern. Daran konnte natürlich nur eine missgünstige Frau, eine Hexe schuld sein.
Weil das eben einer der einzigen Scheidungsgründe gewesen ist, die Frauen vorbringen konnten. Also wenn der Mann impotent war, konnte die Frau sich scheiden lassen und sonst aus keinem anderen Grund. Und deswegen hat man sich eben vor dieser Sache ganz besonders gefürchtet.
Doch nicht nur Hexen und Zauberer können das gesundheitliche Wohl der Menschen beeinflussen. Bis weit in die Neuzeit wird diese Macht auch den Sternen zugeschrieben, sagt Tina Terra.
Das, was wir heute im Bereich von Aberglauben oder Esoterik eher so geringer schätzen, so Horoskope, Astrologie, das gehörte eben damals zur wissenschaftlichen Art und Weise, sich die Natur des Menschen zu erklären. Und man hat es auch kirchlich akzeptiert, also es war nie eine dieser verbotenen Künste.
Gleiches galt übrigens auch für die heimischen Sträucher und Bäume. Im mecklenburgischen Volksglauben konnten sie Krankheiten wie Rheuma und Gicht heilen.
Man gehe an 3 Tagen hintereinander vor Sonnenaufgang zu einem Fliederbaum, umfasse ihn und spreche dabei. Flieder, ich habe die Gicht, du hast sie nicht. Nimm sie mir ab, dann habe ich sie nicht.
Welcher Baum am besten hilft, das war regional unterschiedlich. In der Hagenower und Ludwigsluster Gegend galten Eichen. In der Parchimer Birnenbäume und in der Elbgegend Apfelbäume als die Top-Adresse. Worin sich aber alle einig waren, es wirkte nur beim mehrfachen Sprechen langer Verse. Warum Worte magisch sind, Glück oder Unglück verursachen können, darum geht es gleich, hier im Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten. Volksglaube, Aberglaube, Magie, das gab und gibt es in fast allen menschlichen Kulturen. In Europa, in Asien, in Afrika. Vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren und auch heute. Doch was haben sie gemeinsam? Was unterscheidet sie? An der Uni Greifswald wird dazu jetzt in einem großen Projekt geforscht. Wort, Wirkung, Wunder, heißt es. Leiterin ist Tina Terra. Sie ist Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur. Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes steht die sogenannte Wortmagie. Worum geht es da genau? Das habe ich Tina Terra in einem Online-Gespräch gefragt.
Ja, also tatsächlich geht es eigentlich darum, dass wir versuchen, Einfluss auf die Realität zu nehmen mit Worten in Schrift und Sprache. Und das ist natürlich auch das, was man eigentlich Magie nennt. Das Christentum hat eben ein Problem mit diesem Magiebegriff. Und deswegen versuche ich den so ein bisschen zu umschreiben, weil ich natürlich selber auch nicht mit dem Forschungsprojekt in so eine esoterische Ecke geschoben werden möchte. Aber es ist eben so, dass frühere Kulturen und Religionen das ganz normal praktiziert haben, das, was wir heute Magie nennen, dass der oberste Herrscher eben auch Gott war und solche Personen wie zauberkundige Magier, hoch angesehene erste Staatsbeamte.
Und in welcher Form wurde Wortmagie ausgeübt?
Das können natürlich Gebete selber sein, aber auch einfache Bitten, die sie an eine Person richten. Das kann sich schon gravierend auswirken. Spezifischer ist es dann vielleicht auch mit dem Taufritus, wenn der Name genannt und festgelegt wird und im Namen bestimmte Eigenschaften auf eine Person übertragen werden soll. Nehmen Sie vielleicht Maria als Zweitname, um einen besonderen Schutz zu generieren, das dann auch bei Männern angewandt wird, oder ein Schwur, ein Eid, das Eheversprechen. Das sind alles Methoden, die jetzt ganz unmagisch sind, aber mit denen sie eben mit Hilfe von Worten Macht ausüben können. Und das stammt natürlich aus einer Zeit, als noch keine oder nur sehr wenig Schrift verfügbar war und wenig Leute lesen und schreiben konnten.
Gab es sowas auch hier bei uns in Norddeutschland?
Ja, also ich habe vielleicht 2 berühmte Beispiele. Das eine ist ein Wurmexorzismus, also es geht eben ganz viel um Würmer, die irgendwo rausgezogen werden sollen, im Bereich der Medizin. Und den haben wir auf Althochdeutsch und auch Altsächsisch. Das ist also die Sprachstufe, die wir in den nördlichen Bereichen gesprochen haben. Und dann gibt es noch einen ganz bedeutenden neuen Fund. In Rostock hat man ein Fluchttäfelchen gefunden, so ein Bleitäfelchen. Und da ist wohl sowas wie diese dunkle schwarze Magie drauf zu finden, weil wir da 2 Namen eingeritzt haben von einem Mann und einer Frau und dazwischen eben 3 Teufelsnamen positioniert, Satan, Beelzebub und Berit. Und da denkt man dann schon, dass das sich anlehnt an die antike Tradition der Defixione. Es sind solche Fluchttafeln, ja, mit denen Personen verflucht werden sollen. Also sehr spannender Ja, nordöstlicher Fund jetzt aus dem letzten Jahr.
Und wo wurden die genau gefunden?
Ja, das hat man in einer großen Baustelle an der Rathauserweiterung in Rostock gefunden und da dann passenderweise auf dem Boden einer Latrine. Also man hätte das nicht finden sollen. Das war eigentlich gut versteckt und jetzt zufällig ausgegraben worden.
Ging es bei Wortmagie eigentlich nur um die Worte oder auch um die Art und Weise, wie was gesagt wird?
Wenn man jetzt das Sprechen speziell nimmt, da haben wir natürlich nur ganz wenige Quellen dazu. Wir können dann eben nur indirekte Rückschlüsse ziehen, wenn performative Anweisungen zum Beispiel überliefert sind, dass man etwa dreimal um das kranke Wesen drumherum gehen soll, jetzt vielleicht ein Pferd, im Licht des aufgehenden Mondes und dann in das linke Ohr die folgenden Worte flüstern soll. Ja, das wären so performative Anweisungen da drumherum, die manchmal mit transportiert werden. Und manchmal gibt es solche Voces Magicae, nennen wir die, oder einfach solche Words of Power, also die einfach nur gut klingen sollen, wie auch sowas wie Abracadabra natürlich dazugehört und keinen eigenen wirklichen Sinn hat.
Ihr Forschungsprojekt hat ja gerade erst begonnen. Was erhoffen Sie sich denn so als Ergebnis? Den Stein der Weisen?
Ich hoffe, dass wir einfach alle mehr darüber lernen können, wie Menschen versucht haben, mit diesen alltäglichen Schwierigkeiten umzugehen und welche Strategien sich dann auch als sinnvoll erwiesen haben. Also was gibt uns Schutz und Trost oder was brauchen wir, um weniger Angst haben zu müssen und uns geborgen zu fühlen, jenseits religiöser oder kultureller Grenzen? Und natürlich will ich persönlich am Ende den ultimativen Zauberspruch finden, der mich unsterblich reich und schön macht.
Tina Terra, Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur. Vielen Dank nach Greifswald. Das war der Kunstkarten von NDR1 Radio MV. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, kein Problem. Sie finden sie in der ARD Audiothek. Dort einfach nach Kunstkarten suchen. Ihnen einen schönen Sonntagabend.
ARD